Moin Moin aus Hamburg. Heute ist wieder Dienstag. Es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und heute sitzen wir hier in etwas anderer Konstellation als in den letzten Wochen, weil eigentlich immer irgendwer im Urlaub war. Heute bei mir Nils Fließhardt, unser Chefredakteur.
So ist es.
Ja. Und ich als in der Rolle des Herausgebers. Wir sind eigentlich beide sehr beschäftigt, weil wir beide gerade lange unterwegs waren und viel unterwegs waren. Erst im Urlaub, dann bei verschiedenen Rennen.
Ja.
Und du hast ein bisschen mehr als ich die Druckabgabe im Nacken für unsere Ausgabe 173.
Ja, aber für den Podcast nehmen wir uns noch Zeit. Für den
Podcast zwischendurch nehmen wir uns Zeit, ja. Ja, das Podcast macht uns ja viel Spaß, aber wir sind ja Printverlag. Das wissen manche draußen gar nicht, stellen wir immer wieder fest.
Ja, wir machen alles, aber da kommt es her, sagen wir mal so.
Da
die Mutter allen ist die Zeitschrift.
Genau, genau. Ja, die nächste Ausgabe steht an. Wo bist du gerade dran, an welchen Themen?
Ich bin dran am Norseman, da kommen wir gleich noch zu.
Da kommen wir gleich zu.
Da komme ich nämlich gerade her. Und ich bin dran, das hatte ich auch schon mal gesagt in der vorherigen Episode, ich habe Leser getroffen und habe sie mit ihren sehr außergewöhnlichen Rädern fotografiert. Da freue ich mich auch schon drauf auf die Story, weil das sehr gut war.
Spannend.
Ein paar coole Bikes rausgefunden und auch coole Typen dazu, über die man alleine schon Geschichten erzählen könnte. Aber das hat Spaß gemacht.
Ja. Also, wenn ihr an der Ausgabe teilhaben wollt, triathlonabo.de. Ja, also die Leute fragen ja immer, oder manche sind ganz erstaunt, wie ihr macht auch Zeitschrift und ihr macht auch eine Website. Manche sind eben über diesen Kanal, über den Podcast auf uns gestoßen. Aber warum wir hier sitzen, wovon müssen wir auch leben, ist die Zeitschrift.
Ja, vielfältige Möglichkeiten, uns zu gucken und zu hören und zu unterstützen, indem man die Zeitschrift kauft.
Genau. Genau. Überall am Kiosk, das wissen übrigens viele gar nicht, auf der Website bei uns oben, wir kriegen immer Fragen, ja, wo finde ich euch denn? Also wir sind bei ungefähr 3.500 Verkaufsstellen in Deutschland und auf unserer Website trimark.de ganz oben rechts, da gibt es das Zeitschriftencover der jeweils aktuellen Ausgabe und daneben gibt es ein paar schwarze Reiter und der letzte heißt My Kiosk, da kann man seine Postleitzahl eingeben und dann die nächste Verkaufsstelle finden.
Ja.
Oder eben
zum Bahnhof fahren.
Ja. Oder vier Zeilen darüber, Abo, da gibt es uns sofort und frei.
Safe. Und genau. Auch digital und alles.
Ja, aber du hast schon erwähnt, du warst unterwegs in Norwegen.
Bist ja
zurück aus der Kälte, der Wärme. Wie war es da?
Tatsächlich bin ich zurück aus der Wärme und das war sehr überraschend. Also ich war beim Norseman, beim legendären Extremtriathlon und ich habe da einen deutschen Starter begleitet, den Max, der auch im Vorfeld geblockt hat über seinen Weg dahin, war einer der wenigen Glücklichen, die ausgelost werden. Das ist so beim Norseman, dass da viel, viel, viel mehr Leute teilnehmen wollen als können und sie haben sich entschlossen, das auszulosen. Und so ist das dieses Jahr, wo es, glaube ich, weiß nicht, ob es so zum ersten Mal übertragen wurde, auf Facebook, sogar live, der Draw, werden die Namen gezogen und dann sitzt man davor und dann sieht man seinen Namen und dann weiß man, okay, jetzt habe ich einiges an Arbeit vor mir, weil der Norseman garantiert zu den härtesten Triathlons der Welt gehört und auch wirklich zu den spektakulärsten.
Wie viele starten dann da? Wie viele werden ausgelost?
Oh, jetzt die genaue Zahl habe ich nicht. Wie viel sind es? 200 irgendwas oder so? Sind es knapp, glaube ich. In diesem Jahr gab es eine Besonderheit. Da waren die X3-Weltmeisterschaften da. Das ist quasi ein paralleles Rennen zum eigentlichen Norseman, für das man sich qualifizieren konnte. Es gibt ja mittlerweile mehrere dieser, wie eine Serie quasi, dieser Extrem-Triathlons. Und da konnte man sich sozusagen qualifizieren für die WM, die beim Norseman ausgetragen wird. Und so waren das quasi diese beiden parallel und diese Starter kamen halt noch on top. Also es war dann das Starterfeld insgesamt etwas größer. Und also eigentlich klein und übersichtlich, aber trotzdem sehr, sehr spektakulär, weil das Ganze so ausgetragen wird, dass es keine Verpflegungsstation und keinen Support von der Rennseite gibt, sondern man muss sich selbst darum kümmern und man ist verpflichtet, eine Crew dabei zu haben. Also you can't do it alone ist quasi der Slogan vom Norseman. Man muss mindestens ein oder auch zwei Supporter haben, die einen mit einem Begleitfahrzeug unterwegs verfolgen oder vorfahren und dann halt eben auch komplett versorgen. Also man muss sich um alles selbst kümmern. Und dadurch wird das natürlich ganz schön größer, ne? Weil bei dem Starterfeld, jeder hat noch ein Auto dazu kommen die Media-Crews und so weiter. Also da ist schon einiges los auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie weit Norseman ein Begriff ist für alle, aber es gibt es eben seit ein paar Jahren und es zeichnet sich dadurch aus, dass man das Schwimmen in einem Fjord macht, der normalerweise, muss ich sagen, extrem kalt ist, dann eben eine sehr, sehr anspruchsvolle Radstrecke hat mit über 4000 Höhenmetern
Alles Langdistanz, Original Hawaii.
Alles Langdistanz,
Langdistanz,
genau. Strecken. Mhm. Und der Marathon führt am Anfang ein bisschen wellig und dann sehr, sehr steil bergauf und sehr, sehr lange bergauf. Und dann mündet schließlich auf dem Gaustertoppen ein Berg, ein Stein, riesiger Steinhaufen auf über 1800 Metern, den man, klar, man ist eher auf Meereshöhe gestartet.
Oh ja. Ne?
Und man muss dann irgendwann, muss man halt da dann ganz hoch. Und dieser Aufstieg ist so besonders, weil er halt eben total durch Geröll führt und dann eben oben an diesem Turm, an diesem legendären Turm oben ankommt. Und ja, es ist mehr oder weniger, also bei den allermeisten, dann eine Wanderung, eine ultra harte, weil richtig laufen kann man dann nicht mehr, wenn man nicht gerade eine Gemse ist. Und das sehr Spektakuläre an der Geschichte ist, dass nur 160, die ersten 160 Starter da oben rauf dürfen und das sogenannte Black Finish erreichen, nämlich das schwarze, begehrte Finisher-T-Shirt bekommen. Darum geht es im Prinzip, dass man das bekommt. Wer danach kommt, muss abbiegen und kann auch das Rennen noch weiter zu Ende bringen. Also er ist dann nicht raus, aber ab bei Kilometer 32,5 der Marathonstrecke wird halt ausgesiebt und die ersten 160 dürfen auf den Berg und die anderen müssen abbiegen. Und diese Tatsache zieht sich halt durch das komplette Rennen, weil es ist vollkommen egal, wie gut du bist, es ist vollkommen egal, wie schnell du bist, wie viel Zeit du gebraucht hast. Es ist, zählt alles nicht, es zählt nur die Platzierung. Ja, also da können noch so gute Zeiten irgendwie unterwegs sein und es ist alles egal. Du musst unter den ersten 160 sein, wenn du darauf willst. Oh, da spielen sich Dramen ab. Da spielen sich wirklich Dramen ab.
Du warst dabei.
Ja, ich war dabei. Ich habe mit der Kamera, wie gesagt, den Max Rauer begleitet von Anfang bis Ende. Und ja, ich muss sagen, das Rennen ist so spektakulär, wie man es aus, also wie kann man auch mal googeln, es gibt, die machen sehr gute Filme, muss man sagen, jedes Jahr über ihre Rennen gibt es gibt sehr gute Aufnahmen auf YouTube. Und genau so spektakulär, wie das ist, genau so ist es auch. Also wirklich, ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Es geht halt los mit diesem Mythos, dass man eben von der Fähre oder beziehungsweise ja, man das Rennen startet, indem man mit einer Fähre von der Wechselzone in den Fjord reinfährt und von da aus dann hinten aus der Klappe ins Wasser springen muss und dann zur Startlinie schwimmen und von da aus beginnt das Schwimmen. Und dieser sogenannte Jump ist halt, darum ranken sich halt auch Mythen ohne Ende und es ist eine sehr, sehr geile Stimmung. Da im Bauch der Fähre wird dann mehr Wasser hochgepumpt und also Wasser, eiskaltes Wasser aus dem Fjord, wo man sich dann abduschen kann, damit man nicht gleich das Rennen schon mit einem Herzschlag zu Ende ist, bevor der Startschuss ertönt. Und dann springt man halt da rein und das ist, ja, unfassbar, diese Stimmung schon auf der Fähre oben damit zu kriegen, wenn die Leute sich ihre Neos anziehen langsam und dann wissen, jetzt geht gleich die Klappe auf. Das hat so ein bisschen was von einem Fallschirmsprung, wenn dann die Kommandos kommen und dann der sagt, don't think, jump. und dann geht's los. Besonderheit dieses Jahr, der Norseman ist bekannt dafür, dass er bei richtigen, man muss es sagen, Kackwetter stattfindet normalerweise mit ganz viel Nebel und Regen und kalten Temperaturen und windig und wie gesagt, eiskaltes Wasser. Ich glaube, es ging schon mal runter bis zu 10 Grad. Da haben sie es, glaube ich, allerdings auch ein bisschen verkürzt, das Schwimmen. Aber so 12, 13 Grad, das ist so was man kennt. Dieses Jahr, wenn ich es richtig gehört habe, das wusste, war noch nicht so ganz klar, hat der Fjord zu 17 Grad gehabt.
Luxus.
Was echt Luxus ist, ja, genau. Also es war tatsächlich auch, ich habe dann auch mal gesagt, ich bin ja nicht so der Schwimmer, aber ich habe gesagt, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren und am Tag vorm Rennen bin ich auch mal reingegangen und habe dann auch für mich befunden, ja, kalt, aber durchaus okay.
Du hattest ein Neo dabei.
Ich hatte ein Neo dabei, ja, weil ich wollte das unbedingt wissen,
ja,
wie sich das anfühlt, da zu schwimmen, war aber okay. Also es sind auch so Neo-Socken erlaubt und Neoprenhauben und so weiter, das wird schon auch genutzt.
Dafür gibt es also, keine Haie wahrscheinlich.
Also. Nein, keine Haie.
Und
das, und das Wasser ist nur leicht, also so leicht salzig und ganz stark, auf jeden Fall. Ja, und dann, ach ja, spektakulär. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Und also wie gesagt, es haben halt diese beiden Rennen stattgefunden parallel, eben der Norseman mit den ganz überwiegenden Teilen und ich glaube ja, knapp über 40 Leute, die an der WM teilgenommen haben, die in einer eigenen Wertung dann gestartet sind, wo dann auch die Besten drinne waren, muss man dann auch ehrlich sagen. Also das sind dann so die ganz, ganz schnellen Leute. Und da habe ich ehrlich gesagt nichts von mitbekommen von dem Rennen, weil ich natürlich irgendwo dahinter war und die unfassbar schnell sind. Also der Sieger ist knapp unter 10 geblieben und richtig, richtig gute Leute hinten raus, die normalerweise bei richtigen Triathlons, wo man sagt, die machen sehr respektable Zeiten, die brauchen dann schnell mal 13, 14, 15, 16 Stunden dafür. Mhm. Und das ist eine Riesenplackerei, ja. Ja, bei den, und das kann man, um das zu sagen, Weltmeister ist geworden Hans-Christian Tungsvik, ich habe es richtig ausgesprochen, der sich in einem ultra knappen Finish gegen Alan Hoff da durchgesetzt hat. Das ist so der Seriensieger, der ist so Spezialist für diese ganzen. Er hat auch Lofoten-Triathlon schon gewonnen und auch beim Norseman-Triathlon schon gewonnen und der ist da Spezialist für diese Extremgeschichten.
Ein echter Wikinger.
Der hat das ganze Rennen geführt und irgendwie 200 Meter vom Ziel, glaube ich, wurde dann quasi überholt auf den letzten Metern oben vor dem Gipfel. Aber große Sportsmänner, also keine Enttäuschung und nichts, weil die beide wissen, nee, das ist dann einfach leer und der eine hat dann einfach den besseren Willen gehabt, irgendwie so. Und bei den Frauen, die schnellste Frau war Lucy Gossage.
Die kennt man ja nun.
Ja, genau. Und die macht ja auch gern solche Sachen. Die hat auch Spaß dran. Ja, das hat halt vorne stattgefunden, ne? Kurz unter 10. Und das muss auch spektakulär gewesen sein. Aber gut, ist an mir vorbeigegangen, weil, wie ich gesagt, wie hinten drinne war. Und ja, die Faszination, die ich dann tatsächlich da gesehen habe, ist halt dieser Kampf um die Platzierung. Also da fährt man ja nicht hin und macht das alles und nimmt das auf sich. Das ist ja auch ein riesen Kostenfaktor und so weiter, um zu sagen, so, ja, ich will das jetzt mal mitmachen und dann hole ich mir das weiße T-Shirt. Ich habe eh keine Chance. Ich glaube, vielleicht gibt es die auch, aber ich glaube, die allermeisten, die das machen wollen, die sehen sich dann auch gedanklich oben auf dem Gausser toppen. Aber um das zu erreichen, da muss wirklich alles passen. Da muss wirklich, und da muss man Sachen mit sich selbst ausmachen. Unten an der Laufstrecke sieht man immer schon, wo man hin. Das ist so surreal. Man guckt da wirklich hoch und denkt so, das kann gar nicht sein, dass da oben das Ziel ist. Das ist so extrem weit weg. Da musst du einen Tag Urlaub nehmen, wenn du da oben hin willst. Und du weißt aber irgendwie im Inneren, irgendwie muss ich da hin. Aber wenn das im Kopf, glaube ich, stattfindet, dann hast du schon verloren. Du musst da Stück für Stück immer weitergehen. Und dann, ja. Und es ist halt so, dass wenn man aus der Wechselzone rauskommt, aus der zweiten Wechselzone, dass man, dass da so eine Klapptafel hängt und du genau siehst, an welcher Position du gerade bist. Ja, und dann weißt du genau, entweder muss ich jetzt noch welche einholen oder es ist knapp und wenn mich jetzt einer überholt, dann wird es für mich wieder eng, ne? Und da falle ich vielleicht wieder raus. Und so zieht sich der erste Marathon. Es geht nur darum, also man kann gar nicht sagen, ja, ich laufe jetzt hier meine Zeit und so weiter. Das bringt dir alles nichts. Wenn du auf 161, 162, 163 bist, weißt du, du musst die da vorne einholen. Es geht kein Weg dran vorbei. Weißt du, nichts irgendwie mit Rolling Start oder irgendwie, der ist in einer anderen Altersklasse oder Männer und Frauen, spielt alles keine Rolle. Die ersten 160, die da oben sind, gehen zum Gipfel. Und diese Cut-Off ist bei 32,5 Kilometer nach dem berüchtigten Zombie Hill, der einfach so heißt, weil man, wenn man da ankommt, sieht man einfach auch aus wie ein Zombie, weil da ist einfach nichts mehr, fast nichts mehr mit Laufen. Also fast keiner läuft mehr, alle gehen, aber alle gucken auch trotzdem. Ist da jetzt noch jemand vor mir? Wenn ich jetzt nur ein paar Schritte mache, dann kann ich vielleicht 2, 3 Leute noch einholen. Also, das sind Platzierungen. Dann kommt auf einmal einer von hinten, den hast du den ganzen Tag nicht gesehen. Und dann denkst du, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? War halt ein guter Läufer offensichtlich. Zack, wieder ein Platz verloren. Und dann musst du rechnen und rechnen und rechnen. Und dann habe ich mich so ein bisschen oben aufgehalten. Und dann, wie gesagt, an dem Cut-Off bei 32,5, da steht die Renndirektorin. Und auch da gibt es wieder eine Klapptafel und man muss durch so ein Pavillon durch. Und die schüttelt dann den Leuten die Hand und sagt irgendwie, du hast es geschafft, congratulations. Weil von da aus ist es eigentlich noch so weit, dass du den Cut-Off, also der Cut-Off liegt bei, der insgesamt Cut-Off liegt bei 16 Stunden 30.
Okay.
Und das musst du halt schon irgendwie schaffen. Also ja, du kannst dich dann nicht schlafen legen danach. Irgendwie. So. Also du musst schon weitermachen, aber die Zeit ist so, dass das normalerweise geht da nichts mehr schief. Also die haben es auch, glaube ich, alle geschafft, die dann da vorbeigekommen sind. Ja, aber irgendwann kommt dann der Punkt, an dem die Klapptafel mit der 161 umgeklappt wird. Und da muss ich echt sagen, das ist so emotional, dass mir auch jetzt echt schon wieder fast die Tränen kommen, wenn ich daran denke. Die Supporter wussten es schon, die haben es halt gesehen, die standen dann oben, seine Crew oder einer aus der Crew und von einer wurde begleitet und dann kam der da hochgelaufen und er wusste das noch nicht. Vielleicht hat er es geahnt, aber so gut zählen ist auch echt schwierig da unterwegs unter Sauerstoffnot und dann kommt er da hoch und die ganze Crew heulte schon Boah. Das ist echt so. Du denkst so, nein. Das waren, da waren irgendwie 13 Stunden irgendwas um. Mhm. Und die arme Sau muss abbiegen dann, echt.
Oh.
Das ist.
Drama.
Ja. Aber der hat es wirklich echt, er hat es gut, gut genommen, also wirklich auch wie ein Sportsmann, hat genickt, sie hat ihm das nochmal erklärt, wir können nur eine bestimmte Anzahl Leute da hochlassen, das wird zu voll, das sind die Regeln, komm ins Ziel, sei stolz darauf, was du erreicht hast, also es ist ja keine Schande, dann zu sagen, ich bin White Finisher, du bist Finisher bei einem der härtesten Triathlons der Welt, du bist halt nicht ganz hochgekommen und das macht es halt auch so besonders, ne? Das ist wirklich Creme de la Creme, ne? Also wer es da hochgeschafft hat, das ist unfassbare Quälerei. So, jetzt Monolog zu Ende.
Aber der lässt sich dann als erster an einem anderen Ziel feiern. Da gibt es dann auch ein Zieltor?
Ja, da gibt es auch ein Ziel. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil da weiß ich nicht genau, wie es aussieht. Aber das führt dann Richtung, da gibt es ein Hotel, wo dann danach alles stattfindet. Am nächsten Tag gibt es die große Zeremonie und da ist das White Finish. Also da kriegen die Leute dann ihr weißes T-Shirt und noch. Das wird gebührend gefeiert und auch das gehört einfach dazu. Ja. Wie gesagt, und die Creme de la Creme geht nach oben und darf sich da übers Geröll kämpfen.
Die letzten 10 Kilometer sind dann noch wie viele Höhenmeter? Da geht es nochmal richtig, richtig aufwärts.
Ah, warte mal, das kann ich jetzt nicht sagen, muss ich nochmal nachgucken. Ja, absurd.
Also ich erinnere mich gerade an meinen Urlaub, 10 Kilometer mit ordentlich Höhenmetern, das ist ein Tagesding im Urlaub.
Ja. Das ist richtig krass und vor allen Dingen die schnellsten machen das in 50 Minuten. Und so das letzte Stück, ausgerechnet die letzten 2 Kilometer, glaube ich, sind die steilsten. Und da brauchen die ganz schnellen, haben 15 Minuten gebraucht und da sind aber locker Leute, die da über eine Stunde für brauchen noch, nur für dieses letzte Stück noch.
Ja, Wahnsinn.
Du musst wie so eine Gämse von Stein zu Stein, da ist auch nichts. Nachher gibt es so ein bisschen Weg und dann ganz am Schluss gibt es so grobe Stufen, ne, wo es so reingehauen ist und die sind aber auch alle unterschiedlich hoch und manchmal so einen halben Meter. Ich stelle mir das vor, wenn du den ganzen Tag in hast, dann musst allein so eine Stufe zu bewältigen, ist schon so eine Qual.
Ja, ich stelle mir gerade dich als Gämse vor mit einem dicken Fotorucksack, du musst ja auch hochgekommen sein.
Ich habe den einfacheren Weg gewählt. Nein, es gibt im Inneren des Berges gibt es eine ganz rumpelige alte Bahn, irgendwie von 1959 oder so, die quasi durch einen Tunnel einen da hochfährt. Und die habe ich genommen, aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass ich den Anschluss verliere. Nee, genau, und da kann man hochfahren. Und ich bin dann aber von oben runtergelaufen nochmal. Also nicht komplett, aber habe mir das dann noch ein Stück gegeben, um das halt nochmal dann aufsaugen zu können. Ja. Und jetzt also denke ich noch mehr darüber nach, was man aus so einem Rennen wohl machen muss. Also jetzt kein Geheimnis, ich habe das schon immer überall rumgezählt. Das war immer schon so meine Traumvorstellung, dass ich da irgendwann mal hinfahre. Jetzt bin ich da mal hingefahren. Natürlich spielt man mit dem Gedanken irgendwie so, soll man mal irgendwie an der Verlosung teilnehmen, soll man einfach es mal wagen. Ja, und ich habe es heute Morgen, glaube ich, habe ich dir schon gesagt, mittlerweile ärgere ich mich, dass ich nicht einfach schon viel früher gemacht habe, dass ich gesagt habe, einfach verlosen und dann Gas geben. Ich meine, klar ist, da muss man richtig, richtig fit hinfahren. Im Moment bin ich es nicht, deswegen ärgere ich mich halt irgendwie. Hätte man vielleicht machen sollen, als man jünger war. Aber
ja. Ja, was sind das für Athleten, die ja starten? Ist das so alle Altersklassen gemischt?
Ja, total. Mhm. Also es sind ganz viele Norweger. Die haben, wenn ich es richtig weiß, auch eine Art Vorrecht. Also es werden nicht alle Plätze verlost, sondern es gibt so ein Norwegen-Kontingent. Und dann wird es aber international. Ganze Welt. Chinesen, Mexikaner habe ich gesehen, Amerikaner, wenige Deutsche, Italiener, also ganz Europa und aber auch wirklich drüber hinaus. Also sehr, sehr, sehr international. Und dann nicht ganz so jung, also nicht jetzt so jungspundemäßig. Es ist eher schon was für erfahrenere Athleten und Athletinnen und auch sehr unterschiedlich, so von der Konstitution, muss man sagen. Also viele Bärte, viele Wikinger auf jeden Fall unterwegs und auch wirklich so, du siehst halt auch so stämmige Typen auch ganz viel, ne? Also nicht so die so ganz dünn wie man auf Hawaii so die Triathleten kennt, sondern es gibt echt ein anderes Bild, also sehr muskelbepackte, große kleine, auch ein bisschen dicke Kälte-Fan, gut isolierte Sportler, das würde mir sehr entgegenkommen. Da, okay, da habe ich beste Voraussetzungen. Also davon, da bin ich vorbereitet auf jeden Fall. Ja, und dann auch älter. Und was ich auch echt faszinierend finde, habe ich vorhin ja schon gesagt, Männer, Frauen spielen keine Rolle. 160 sind 160. Ne? Und da sind natürlich aber Frauen dabei auch, ne? die sich auch dann ja gegen echt andere starke, und das muss man immer wieder sagen, alle, die da oben hingekommen sind, sind super starke Athleten. Ne? Und die haben sich aber durchgebissen. Ne? Und das war schon auf der Laufstrecke echt schon faszinierend zu sehen, wo dann sagst du irgendwie so, ja, die läuft man jetzt schon mal an ein paar Männern vorbei und sammelt die sich schön ein, die dann vielleicht vorher ein bisschen überzockt haben auf dem Rad. Mhm. Ja, das Radfahren auch unfassbar steil, unfassbar, ja.
Ich glaube, da gibt es so eine lange Serpentinenpassage. Ja, ja.
Ach, da, genau. Dann hast du hast oben so ein Hochplateau, was wirklich spektakulär ist. Also die Aussicht, also wenn man sie denn genießen könnte, ist echt unfassbar. Und da wechselt das Wetter. Du fährst in totaler Suppe. Es ist alles, du siehst fast nichts. Du kannst 5 Meter weit gucken. Auf einmal, als wenn einer geschnippt hat, blauer Himmel, alles wieder weg. Dann guckst du rüber, ein Riesensee, ein Wahnsinn, Wahnsinnslandschaft. Und da geht es dann so ein bisschen wellig und dann auch wieder leicht bergab. Und dann kommen aber so fiese Steilstücke. Und das war genau der Punkt, als die Sonne rauskam und es auf einmal echt an die 30 Grad warm wurde. Und ich weiß noch, ich habe vorher mit dem Max Wärm, der hat wirklich alles dabei gehabt und ich auch, weil ich echt Schiss hatte, dass das unterwegs irgendwie schief gehen konnte. Von Pudelmütze, von Handschuhe, dicke Weste, alles am Start gehabt und dann auf einmal ist da T-Shirt-Wetter. Und das ist echt was, das hatte keiner auf dem Schirm. Alle haben natürlich auf die Wetter-App geguckt, da stand drauf, Sonne und 100% Regenwahrscheinlichkeit. So nach dem Motto, die haben einfach die Arme gehoben, haben gesagt, wir haben keine Ahnung, wie das Wetter wird. Aber die Temperaturen waren auf jeden Fall warm. Und es hat dann nicht geregnet. Also es war spektakulär gutes Wetter. War mein erstes Mal in Norwegen, wenn das immer so ist. Ich habe mir schon sagen lassen, das ist nicht so. Und man kennt es ja aus den vergangenen Jahren auch. Gar nicht auszudenken, wie hart das Ding wird, wenn du den ganzen Tag dann noch mit Nebel und Wind und Regen und bist klatschnass und oben sind 3 Grad und vielleicht noch eine Schneeflocke, dann das kann alles passieren, ne? Und nicht auszudenken, wie ekelhaft das wäre.
Wahrscheinlich braucht man diesen langen Vorlauf von der Anmeldebestätigung und der Verlosungsbestätigung bis dahin, um noch ein bisschen Funde zuzulegen. Anders als bei anderen Langdistanzen. Ja, ja.
Bisschen Substanz.
Substanz.
Damit man nicht so friert. Also ich weiß tatsächlich auch noch, in den letzten Jahren ist es dann auch teilweise, wenn das Wasser im Fjord so kalt ist, kommen die da raus und können ihre Hände nicht mehr benutzen. Ne? Also die müssen dann mit Support. Du kannst dir keine Socken mehr anziehen, du kannst deine Schuhe nicht mehr anziehen, du bist völlig hilflos.
Ja.
Deswegen, der Support zieht dich dann quasi an und setz dich aufs Rad und dann gute Reise, ne? Mhm. Das war jetzt diesmal alles nicht. Die sind halt alle, haben flott gewechselt. Gefühlt war das Schwimmen auch, war es auch flott. Also echt schnell. Ja, waren gute Bedingungen.
Schön, ja. Macht Lust auf mehr. Ich freue mich auf den Artikel.
Ja, da sitzen wir jetzt dran, genau. Deswegen, ich will auch noch gar nicht so viel verraten darüber, wie es Max jetzt ergangen ist. Das gibt es alles in der kommenden Ausgabe der Triathlon. Gibt es eine große Reportage darüber. Und eine Bildergalerie haben wir schon online auf trimark.de.
Die verlinken wir nochmal, genau.
Genau, da kann man sich so ein bisschen einen Eindruck davon machen. Und da kann man auch dem traurigen 161. in die Augen blicken. Und seinen traurigen Helfern.
Oh,
es war echt, es war ein Drama. Das ging mir echt nah, immer noch. Weil ich es echt, man sagt immer so, ich kann nachvollziehen, aber das kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen, wie bitter das ist.
Hm. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an die Red Bull Tri Islands, wo es ja auch diesen Cut-Off gab, aber da ging es halt nicht um so viel.
Ja.
Du hast halt nicht diese Rieseninvestition gemacht, du hast nicht schon 213 Kilometer, 216 Kilometer ja schon in den Beinen, um dann gesagt zu bekommen, für dich ist hier Feierabend, du darfst gerne noch da weiterlaufen.
Ja, bitteschön. Ne? Ja, auch was das für Kohle kostet, ne? Wenn du überlegst, natürlich auch teurer Startplatz, genau, Preis weiß ich jetzt nicht, aber auch viele 100 Euro und du musst eine Unterkunft buchen. Das war alles ausgebucht. In dem Moment, wo die Verlosung war, das Eidfjord ist ein Minidorf, ja? Da ist alles ausgebucht, da gibt's nichts mehr. Ja, da musst du überlegen, was mache ich jetzt? Ne? Ja, Wohnmobil mieten, kostet ein Schweinegeld irgendwie so. Dann hast du eine Crew dabei von mindestens 2 Leuten, viele haben mehrere dabei. Ja, die musst du ja auch alle irgendwie mit organisieren. Ne? Du musst gucken, dass du einen Mietwagen hast für unterwegs, ne? Weil Wohnmobile eigentlich nicht gestattet sind, aber es waren ein paar dabei, keine Ahnung, gibt es vielleicht auch Sondergenehmigungen als Begleitfahrzeug. Du hast Kosten, ja. Spaghetti Bolognese 18 Euro am Tag vor dem Essen, vor dem Rennen. Und das
ist aber Rentier Bolognese.
Wahrscheinlich, ja. Und ein Riesenaufwand. ein Riesenaufwand, das zu machen, aber es lohnt sich, glaube ich. Also es lohnt sich wirklich.
Once in a lifetime, ja.
Wahrscheinlich. Also haben mit vielen gesprochen auch dann oben so im Ziel, die auch gesagt haben, so, ja, wie sieht's aus? Und viele haben tatsächlich gesagt, so, ich wollte das immer einmal machen und jetzt ist auch gut. Also nicht weil es so irgendwie so, das mache ich nie wieder, weil das irgendwie so, sondern nach dem Motto, es reicht ja auch. Warum soll man das noch ein zweites Mal machen? Warum sollte man sich diesem Stress, diesem Platzierungsstress da nochmal aussetzen? Also, ja, das ist tatsächlich so. Bucketlist. Ob da ein Haken jemals hinterkommt, muss man mal gucken.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Ich werde dich supporten.
Ja, das ist gut. Also ich meine, klar, selbst auch die Supporter, ich meine, die müssen da auch mit hochlaufen. Ne? Und es ist Pflicht, der Supporter darf höchstens eine Minute Rückstand haben. Also du musst halt diesen letzten Aufstieg, muss ein Supporter bei dir sein. Beide müssen einen Rucksack haben, beide müssen warme Kleidung dabei haben, Kopflampe, Verpflegung und so weiter, alles Pflicht.
Okay. Ja,
also das musst du alles im Rucksack haben und das muss alles damit hoch. Und der Supporter muss das auch mit hochlaufen. Und die meisten laufen halt ab Zombie Hill, also unten, das geht bei Kilometer 25, glaube ich, los und das ist so abartig steil.
Oh.
Ich bin dann mit dem Auto hochgefahren und habe die ganze Zeit gedacht, so, das gibt's doch nicht. Das kann man doch keinem zumuten. So ein steiles Ding hier hoch und dann auch nicht immer so schön geschlängelt, sondern so geraden, wo du gefühlt kilometerweit hochgucken kannst, wo du weißt, so, das kann gar nicht gehen, dass ich da jetzt oben hin muss, zu diesem Punkt und dann bin ich ja immer noch nicht da, weil ich sehe ja oben den Turm, ja. auf den ich auf jeden Fall, ne, und dann und da gehen halt, die meisten sind dann auch schon dabei, also die sind, haben auch einen ganzen Tag, ne, also auch Support Crew, du bist am Ende, oder auch, ich meine, wir jammern ja auch immer so ein bisschen so, aber der Tag hat für mich halt begonnen weil bin ich aufgestanden, 1.30 Uhr, ne, ab 2.45 Uhr macht die Wechselzone aus, aber mit Vorbereitung, den Athleten noch morgens am Wohnmobil, beim Frühstück und so weiter fotografieren. Ja, 1.30 Uhr aufgestanden und ich glaube, wir waren im Bett um 14:45. Also auch die 24 Stunden durchgemacht dann letztendlich.
Krass, ja.
Und mit Autofahren dann die ganze Zeit, ne, muss man ja dann da auf den engen Strecken und so, auch wie viele Leute ihre Mietwagen zu Schrott gefahren haben.
Oh nein.
Ja, weil die Verpflegungscrews, also die Begleitcrews oder auch die Media-Autos, du darfst nur parken, nur auf der rechten Seite. Das ist neu gewesen dieses Jahr. Also man darf nur rechts parken und man darf nur parken, wenn es reicht, dass man beide Reifen, also auch da auf der Fahrerseite, muss hinter der Begrenzungslinie sein. Und manchmal ist da Platz, sehr selten allerdings. Dann gibt es immer wieder Buchten, die sind dann manchmal aber auch voll, weil dann natürlich viele entschieden haben, da verpflegen wir unseren Athleten. Mhm. Und dann musst du weiterfahren und musst gucken, wo du dein Auto hinstellen kannst. Und dann gehen manche, dann denken irgendwie so, ja, ich fahre da eben in die Wiese und dann ist da aber gar keine Wiese, sondern Graben. Und dann geht es halt echt bergab mit fast umkippenden Lieferwagen und so. Wir haben viel gesehen. Also da haben einige Kreditkarten geglüht, glaube ich, irgendwie bei der Übergabe des Autos. Und dann ist auch das Rennen vorbei. Stell dir mal vor, dein Athlet ist irgendwie gut dabei und dann musst du den irgendwie signalisieren, ja, sorry, kannst leider nicht weiter. Wir haben das Auto zu Schrott gefahren. Katastrophe. Also wirklich echt schlimm.
Aber ja, da spielen sich dann Dramen ab.
Total.
Oh mein Gott.
Ja.
Also, ihr könnt es da draußen leider nicht sehen, mit welchen leuchtenden Augen Nils das
hier ist.
Norseman. Norseman. Ja. Tolles Erlebnis.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich auf den Bericht.
Ja.
Ja. Ja, sehr schön.
Du warst auch unterwegs.
Ich war auch unterwegs, nicht ganz so weit weg. Auch von den Distanzen des Rennens nicht ganz so weit. Ich war in Berlin. Bin schon am Mittwoch angereist. Die Finals gab es in Berlin. Ja. 10 Verbände haben über 200 deutsche Meister gesucht in verschiedensten Sportarten. Da waren Klassiker dabei wie Schwimmen, Bahnradfahren, die Leichtathletik, dann so Halbklassiker, wo ich uns mal dazu zähle als Triathlon, ja. Und dann aber auch so Sportarten wie Trial. Trial kenne ich noch aus meiner Heimat Osnabrück, da gab es in einem Steinbruch immer Trial-Meisterschaften, die waren damals auf Motorrädern.
Ja.
Jetzt habe ich irgendwo in der Zusammenfassung nachher gesehen, jetzt schalten wir um zu den Radfahrern ohne Sattel. Also das sind Radfahrer, die da über irgendwelche Dinge drüber springen.
Genau, und Single Speed, ne?
Also genau.
Mit starrer Narbe, dass sie so stehen können und so.
Ja, ne, das ist Fahrradgeschicklichkeitsfahren in wildestem Gelände, was jetzt aber nicht wildes Gelände war, sondern irgendwelche Aufbauten.
Ja.
Und dann Bogenschießen, moderner Fünfkampf. Und ich war eigentlich wegen zwei Sportarten da, wegen des Schwimmens und des Triathlons. Die Schwimmmeisterschaften sind ja nun traditionell in Berlin. Die Triathlon-Meisterschaften, die haben mal in Potsdam stattgefunden, hatten jetzt Premiere in Berlin. Und ich muss sagen, das war schon imposant. Ja, das Ganze ist so ein bisschen entstanden. Die Verbände haben immer gesagt, oh, wir möchten gerne mal ins Fernsehen. Das Fernsehen hat gesagt, okay, dann bilden wir aber den Rahmen dafür. Und wir tun euch alle zusammen und machen ein richtig tolles Wochenende, wo wir hin und her schalten zwischen den verschiedenen Entscheidungen und mal den Sport in seiner Vielfalt in Deutschland richtig schön präsentieren. Ja. Ja, und natürlich hat das Ganze auch so einen kleinen sportpolitischen Hintergedanken. Sport Deutschland, sprich der DOSB, war dann auch schnell dafür zu begeistern, da mal so ein Multi-Sportarten-Event zu machen, um eben auch weiterzudenken. Also man hat jetzt auch nachher so ein paar Kommentare gelesen. Berlin trainiert für Olympia war ein Headline. Ja. Oder es geht um, es steht noch nicht fest, so Nachfolger von Glasgow, wo ja mal Europameisterschaften in so einem Rahmen stattfinden mit etwas weniger Sportarten.
Das war aber, glaube ich, das Vorbild, ne? Damit ging es los,
oder? Ja, das war ja im vergangenen Jahr. Und ja, man muss also echt sagen, ich hatte wenig Erwartungen, wie das Ganze aussieht. Also ich kenne so die Schwimmmeisterschaften aus den vergangenen Jahren. Muss sagen, die waren noch nie so schlecht wie im vergangenen Jahr. Ja, da war irgendwo so ein bisschen dem Ferientermin geschuldet, die Beteiligung nicht ganz so groß, das Medieninteresse war nicht ganz so groß und in diesem Jahr war ja auch die Schwimmmeisterschaft direkt im Anschluss. Mhm. Donnerstags ging sie los nach einem Sonntag, wo die Schwimmweltmeisterschaften abgeschlossen waren und dementsprechend natürlich der Fokus der Top-Athleten auch irgendwo weg war. Ja, fangen wir mal beim Schwimmen an. Das hat ja am Donnerstag schon begonnen. Das geht also über 4 Tage, morgens Vorläufe plus vielleicht noch ein paar Staffelfinals und nachmittags dann die Finalläufe. Und auch die Schwimmer haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die Aufbauten waren alle deutlich imposanter. Mit dem kleinen Nachteil für uns, die wir nicht Fernsehen sind, das Fernsehen sagt an, was da läuft. Ja. Wo man sich als Kameramann, als Fotograf zu bewegen hat, wo sie auch Athleten und Coaches zu bewegen haben. Da ging es also sehr um das optimale Bild und da hat vieles andere drunter gelitten. Ja, das Medieninteresse am Schwimmsport war vielleicht so im Durchschnitt der letzten Jahre, es war jetzt nicht so, dass da viel, viel mehr los war, schon am Anfang, aber natürlich musste man sich dann an den beiden Haupttagen, Samstag, Sonntag, auch die mediale Aufmerksamkeit mit den anderen Sportarten teilen. Mhm. Ja, also es waren durchaus jetzt auch mal Fotografen und Textjournalisten in der Halle, die sonst nicht beim Schwimmen waren, aber viele von denen, die sonst immer da waren, an allen 4 Tagen, die waren dann eben Samstag, Sonntag woanders. Mhm. Ne, ja, und dann ging es eben am Samstag, Sonntag los mit Triathlon. Triathlon hatte ein paar Besonderheiten. Erstmal der Triathlon an sich hat die Besonderheit, dass man eben am Olympiastadion, wo so der Schwerpunkt der Finals war, nicht schwimmen kann. Wenn dann nur im alten Olympiabad, aber das ist halt eine 50-Meter-Bahn. Ja. Das heißt, das Schwimmen war ausgelagert, das fand im Wannsee statt. Im Strandbad Wannsee, ich bin da vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, ich glaube es war 1996, selber mal beim Berlin Man gestartet, lange her, Strandbad Wannsee, hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, das ist eine riesige Anlage, ein wunderbares Strandbad, da gibt es ja irgendwie dieses Lied, kommen wir von raus zum Wannsee, genau. Und das war schon imposant, da waren natürlich wenig Zuschauer, weder am Samstag noch am Sonntag, es waren eigentlich nur so die Teambetreuer da, ein paar vereinzelte frühe Badegäste, ganz wenige, vielleicht Locals, die da zum Gucken gegangen sind und auch ganz wenige Medien. Das ist einfach der Distanz geschuldet.
Ja, ich meine, du kriegst ja sonst auch nichts mehr mit, ne? Nee. Da kannst du nur den.
Ja, zumal es eine Sprintdistanz ist, die Radfahrer sind ja fast schneller unterwegs, als man mit dem Bus durch Berlin fahren kann. Also es gab dann einen Shuttlebus. Aber das war alles in Ordnung. Es gab ein bisschen Kritik an der Schwimmstrecke, weil die sehr flach war. Ja, also gefühlt waren das 100 Meter, die Athleten erstmal gelaufen sind im knietiefen Wasser, bis sie dann schwimmen konnten und umgekehrt genauso beim Rausgehen. Ich habe nochmal geschaut, so habe mir mal ein paar Bilder gegoogelt, wie das da sonst aussieht. Also es war jetzt nicht so, dass wegen der langen Trockenheit irgendwie jetzt niedriger Wasserstand da war.
Dann weiß man ja, auf was auf einen zukommt.
Da weiß man, was auf einen zukommt. Das ist halt eine Spielart des Triathlons. Ja, mal hast du Gegenwind, mal hast du Rückenwind. Hier war halt eine Zeit des langen Anlaufs bis zum Schwimmen. Was man so aus den Athletenkreisen gehört hat, war dann eben auch die Schwimmstrecke bis zur ersten Boje nicht so lang. Es waren 750 Meter Schwimmen, das war so ein Bojen-Halbkreis, der da gesteckt war und ja, da ging es an der ersten Boje sehr, 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 sehr ruppig zu.
Ich habe da ein Video von gesehen.
Ne? Ja.
Unfassbar. Ja, ich hab nichts mitgekriegt, ne? Weil ich war in Norwegen unterwegs, war aber jetzt im Nachgang, ja.
Ja.
Ja, ruppig ist ein schönes Wort dafür.
Ja, das Ganze bei einer sehr hohen Leistungsdichte, ja. 60 Frauen, 80 Männer waren letztendlich am Start. Und ja, gab auf jeden Fall spektakuläre Bilder, ja, also spektakuläres Setting, da dieses Wannseebad gegenübergelegen, das Haus der Wannsee-Konferenz, einem der übelsten Kapitel der deutschen Geschichte, wo damals so der Holocaust organisiert wurde in einer Konferenz und der Wannsee liegt an einem Steilhang, kann man fast sagen, also ja. Wannseebad. Das heißt, nach dem Schwimmen ging es dann über 80 Treppenstufen hoch. Ja, auch das mal spektakulär, aber das sind alles so Dinge, die im Triathlon anders sind.
Ne? Ja, ich meine, sonst wäre es ja auch steril irgendwie, wenn man es irgendwie im Stadion machen würde. Ne?
Eine Besonderheit des Triathlons war, dass anders als in anderen Sportarten das Ganze begleitet wurde von einem Jedermann-Rennen. Ja, und das finde ich eine wunderbare Idee. Ja, die Jedermänner waren also vorher auf die Strecke gegangen. Mit zwei verschiedenen Formaten. Eins eher breitensportlich, eins eher dann so als Sprint-Triathlon Samstag und Sonntag. Und die waren dann eben alle schon weg. Die waren dann auch im Stadion. Und ich war am ersten Tag morgens tatsächlich im Zielstadion und habe nur diese Riesentribünen gesehen und gedacht, boah, imposant, aber hoffentlich werden die voll. Ja. Und dann kamen wir eben wieder. Wir sind dann also nach den Athleten mit einem Bus über die Autobahn zum Ziel gedüst. Beim Frauenrennen haben wir es geschafft, noch die erste Rundendurchfahrt zu sehen. Das ging dann also nochmal in eine zweite kleinere Runde nach der langen Anfahrt vom Wannsee. Bei den Männern haben wir es nicht ganz geschafft. Da haben wir noch die letzten durchfahren sehen, aber nicht die Spitze. Und die Tribünen waren voll, ja, an beiden Tagen, ja. Und da waren natürlich die ganzen Starter, die morgens gestartet waren, aber es waren auch sehr viele Zuschauer, die jetzt sich die Finals angucken wollten. Vielleicht waren einige wegen des Triathlons
da. Das ist ja auch cool. Also auf jeden Fall finde ich auch immer spannend. Ich meine, das ist ja gerade bei solchen Gelegenheiten, dass du dir dann auch Sachen anguckst und dich auch für irgendwas begeistert, was du solo niemals machen würdest. Ne? Du willst nicht zum Bogenschießen gehen, wenn du jetzt kein Bogenschütze bist.
Ja.
Ja. Ne? Aber fand ich schon bei Olympia spektakulär.
Ja.
Wie heißt die Athletin noch mit dem Hut? War die auch wieder dabei? Die beste Deutsche ist das, glaube ich, beim Bogenschießen.
Weiß ich leider nicht.
Die hatte immer so einen abgefahrenen Anglerhut auf. Ja.
Also das Stadion war quasi dreifach genutzt, morgens für die Triathleten. Dann war es aber auch, man kennt das so auch hier vom ITU-Rennen in Hamburg, es gibt halt den Zielkanal und daneben die Wechselzone.
Ja.
Und zwischen Zielkanal und Wechselzone war das Bogenschützenstadion. Ja, das heißt, die Tribünen waren die gleichen und die Zielscheiben standen da auch schon.
Wie ist das Niveau so bei deutschen Meisterschaften beim Bogenschießen?
Zum Glück sind die erst haben die erst angefangen, als alle Triathleten das Gelände verlassen
haben. Keine Gefahr.
Ja. Okay. Und die dritte Sportart, die da stattgefunden hat, war das Combined Event der modernen Fünfkämpfer. Ja, moderner Fünfkampf. Kriegst noch auf die Reihe. Schwimmen, Reiten, Fechten als drei einzelne Sportarten. Ja. Dann gibt es das Combined Event, das muss man sich so vorstellen wie Biathlon. Ja, die schießen mit Laserpistolen, das sah also aus wie so ein kleines Biathlon-Stadion und haben dann so einen Laufparcours und haben dann das Zieltor der Triathleten auch mitgenutzt.
Ja, cool.
Ja, und da habe ich aber auch nicht viel von gesehen. Was ich gesehen habe, war beim Frauenrennen eine überragende Laura Lindemann, ja, die ja, erwartungsgemäß da ihren deutschen Meistertitel, ihren vierten geholt hat, den dritten in Folge. Also unsere überragende Triathletin auf den kurzen Distanzen. Ja, Sprintdistanz ist ja das Format der deutschen Meisterschaften schon seit einiger Zeit. Und ja, unangefochten vor Nina Eim. Ja, schönes Rennen. Ne? Eine Siegerin, die sich vielleicht bei diesem Publikum hätte ein bisschen offensichtlicher freuen dürfen. Ja, das war so ein bisschen steril, dieser Zieleinlauf. Das war so wirklich so ein bisschen wie Pflichterfüllung. Aber die hat ja auch ein bisschen Stress. Die musste danach gleich ihre Koffer packen, weil sie jetzt schon in Japan ist. Ja, ja. Die Triathleten bereiten sich vor auf das große Olympiatest-Event, wo man ja auch mit dem 12. Platz sicher qualifiziert ist für die Spiele im kommenden Jahr.
Wichtiges Ding, ja.
Genau. Ja, und bei den Männern auch wieder imposante Kulisse, es war nicht mehr ganz so sonnig wie am Tag vorher, absolutes Gemetzel beim Schwimmen, ja, aber vor diesem Gemetzel passierte noch das, was ich so ein bisschen als Schwachpunkt der ganzen Veranstaltung sehe, da ist man live im Fernsehen, ja, und dann diese ganze Athletenpräsentation, die man ja bei allen großen Rennen inzwischen richtig schön macht, das ging halt streng nach Ligamannschaften geordnet. Erst laufen die Roten ein, dann laufen die Grünen ein und so weiter. Und da sind dann X und Y drin. Und das war eben so das, was wir auch im Vorfeld so ein bisschen in Frage gestellt haben. Zwei Dinge. Einerseits die internationale Beteiligung, ja, weil natürlich viele Mannschaften, vor allem die starken Mannschaften, auch mit entsprechender Finanzkraft sich internationale Athleten einkaufen.
Das musst du vielleicht noch einmal kurz erklären, warum da überhaupt Mannschaften an den Start gehen.
Genau, also es war große Freude im letzten Jahr. Es heißt, wir machen die Finals und die deutschen Meisterschaften im Triathlon sind Bestandteil der Finals. Und dann begab es sich aber, dass der Triathlon-Bundesliga ein Abschlussrennen fehlte, weil der Ironman 70.3 auf Rügen nicht mehr stattfand. Ja? Und dann hieß es auf einmal, ja, das Abschlussrennen wird dann im Rahmen der Finals ausgetragen. Und dann ging es natürlich los mit der Kritik. Ja? Welche Athleten dürfen starten? Dürfen nur Liga-Athleten starten? Es gab dann jetzt ein paar Wildcards, aber es hatte nicht mehr so den Charakter einer deutschen Meisterschaft. Zumal ja wir auch wissen, die Lobby der Triathlon-Bundesliga ist richtig stark, ja, und die werden da schon ihr Ding durchziehen. Und so ist es dann auch gekommen. Ja. Also anstatt da mal die Top-Athleten, die deutschen Top-Triathleten, auch vom Start, vor dem Start würdig zu präsentieren und das sind die Favoriten, gab es also diesen Einlauf nach Ligamannschaften. Es sind insgesamt 16 Fünfer-Teams am Start und dann kamen noch ein paar Einzelathleten dazu. Und die Top-Athleten verteilen sich über diese ganzen Teams. Auch ein Patrick Lange war ja dabei. Als Ironman-Weltmeister hat er sich zurück zu seinen Wurzeln bekannt und ist für den DSW Darmstadt da ins Rennen gegangen. Und so sah es halt beim Start eindrucksvoll aus. Immer Vierer-Blocks bei den Frauen oder Fünfer-Blocks bei den Männern in den jeweiligen Farben. Zugekleistert mit Sponsoren bis zum geht nicht mehr. Also wir haben da teilweise 10 verschiedene Sponsoren auf den Trikots gezählt. Ja. Inklusive eines Caps, wo noch ein Sponsor drauf war und einer Trinkflasche, die man noch in die Kamera hielt. Also das ist schon, da geht es anscheinend auch um viel für diese Vereine. Aber das schwebte halt über allem. Ja, ist es jetzt die deutsche Triathlon-Meisterschaft auf der Sprintdistanz oder ist es Bundesliga? Auch das Zielbanner, da stand dann drauf, Triathlon-Bundesliga Berlin, nichts von deutscher Meister. Und es kam dann so, wie es viele befürchtet hatten, dass eben auch nicht ein Deutscher das Zielbanner hochreißen durfte, sondern der Südafrikaner Richard Murray. Es war nichtsdestotrotz ein spektakuläres Rennen und ich finde auch, dass das Fernsehen das sehr gut aufgenommen hat, dass es eben um die deutsche Meisterschaft ging. Daniel Unger hat das Ganze ja live kommentiert. Die Kritik kam ja auch von den Fernsehleuten im Vorfeld. Wir müssen jetzt irgendwo diese internationalen Starter hier mit kommunizieren, aber es geht bei den Finals um die deutsche Meisterschaft. Und ich gehöre ja auch zu den großen Kritikern dieses Formats. Ich glaube einfach, dass man jetzt die Chance gehabt hätte, das, was man über die vergangenen Jahre versäumt hat, der deutschen Meisterschaft wieder einen Stellenwert zu geben. Aber gehen wir erstmal noch auf das sportliche Geschehen ein. Beim Schwimmen hat sich Wilhelm Hirscheisser, glaube ich, abgesetzt als einziger. Jonas Schomburg gleich dicht auf den Fersen. Ja. Man weiß, er kann gut schwimmen. Und wenn er so gut schwimmt, dann ist er auch auf dem Rad vorne dabei. Nach dem Radfahren oder beim Radfahren gab es dann zwei Gruppen. Ja, eine vorneweg mit ein paar Favoriten drin. In der zweiten andere Favoriten, aber zum Beispiel Richard Murray drin, der es nicht geschafft hat, den Sprung zur Spitze zu schaffen. Aber auch ein Patrick Lange, der Tempo gemacht hat. Hm. Ja, okay. Er war auch hinterher ganz stolz drauf. Ich habe mal richtig gezeigt, ich habe da Tempo gemacht. Das war ein richtig cooles Radfahren, hat Spaß gemacht.
Ja. Warum hat er das überhaupt gemacht?
Also, Berlin?
Ja.
Fernsehpräsenz.
Einmal ja. Sich zeigen. Weil das ist ja so ein klassischer Fall, da kann man ja eigentlich fast nur verlieren als Hawaii-Champ, oder?
Weil vielleicht auch nur gewinnen, ja? Weil,
ja, wie man sehen will am Ende, ja, ne? So, also, haters gonna hate. Die sagen dann halt irgendwie, da war richtig auf die Fresse gekriegt. Ja, so.
Ja. Ja. Er hat gesagt, ich möchte dem Sport was zurückgeben. Ja, ja. Und das natürlich bei dieser Fernsehpräsenz nochmal vor Hawaii jetzt, vor Nizza und Hawaii. Coole Sache, ja. Und ich glaube, er konnte nur gewinnen, weil es hätte ihm niemand übel genommen, wenn er 50. geworden wäre in so einem starken 80er Sprintdistanzer. Da fällt, ja. Er ist halt der Diesel da am Start gewesen.
Ja, aber da musst du dich schon mit auskennen dann. Musst du schon wissen. So, ansonsten für Menschen, für die Triathlon ist, die am Fernsehschirm sitzen, da wird es garantiert welche geben, die sagen, so, was macht der Lange denn da?
Ja. Ne? Ja. Am Ende ist er 26. Gesamt geworden, 21. Deutscher. Er hat gesagt, er hat sofort gemerkt, den Punkt, wo er über dem, wofür er trainiert, drüber lag, von der Belastung her. Und hat sich aber gut verkauft. Ja, also,
das ist ja gut.
Ne? Aber zurück zur Spitze. Nach dem Radfahren war Justus Nieschlag vor. Und da gibt es, das werden wir auch nochmal verlinken, gibt es ganz üble Bilder. Der ist also tatsächlich. Hast du schon gegessen?
Nee, ich weiß, was kommt. Ich hab's gelesen.
Ja, also er ist tatsächlich mit seinem großen Zeh in seinem Vorderrad gelandet beim Lauf durch die Wechselzone. Und man weiß das, unter Adrenalin merkt man das nicht. Ja? Und er stellt also sein Rad da rein, zieht sich seinen rechten Schuh an, will sich seinen linken Schuh anziehen. Und das geht nicht, weil der Zeh steht quer. Ja? Und dann, also ein unglaubliches Bild, der steht dann da, guckt auf seine Füße und denkt, oh fuck.
Ja.
Ne? Also, und dann ist er da irgendwie zur Bande hingehumpelt, hat sich sein Zeh eingerenkt und dann passte der Schuh auch wieder und ist losgelaufen, sagt im Nachhinein auch, das war ein Fehler. Also er ist dann auch ins Krankenhaus, ist geröntgt worden, es ist nichts gebrochen, der Zeh war luxiert, also ausgekugelt.
Echt? Und der geht dann so wieder rein? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
Geht dann so wieder rein, aber es ist natürlich dann eine extreme Belastung auf allen Bändern und Sehnen, naja, und so, und da soll jetzt auch noch ein MRT laufen. Das ist natürlich jetzt auch vor dem Testevent in Tokio ein ganz unglücklicher Zeitpunkt. Mhm. Er hat auch wohl irgendwo einen Cut, ist genäht worden. Aber er hat noch ein bisschen Glück im Unglück gehabt, auch wenn man ihn in Social Media dann mit einem riesen Verband oder Gips sieht.
Ich hoffe, der wäre ab gewesen.
Ja.
Voll ab.
Messerspeichen.
Ja. Ja. Oh Gott.
Ganz übel. Ne?
Ja.
Ja. Dementsprechend lief dann Jonas Schomburg als erster raus und von Richard Murray war nichts zu sehen. Und es ging so ein Seufzer der Erleichterung durch die Fotografen, so nach dem Motto, ha, Gott sei Dank gewinnt doch ein Deutscher. Ja, es kam dann aber anders. Richard Murray ist aus der zweiten Gruppe dann noch kurz vor Justus Nieschlag, der dann nach Murray das Rennen kurz aufgenommen hat, aber ist dann aus der zweiten Gruppe als erster rausgelaufen. Auch Joao Silva aus Portugal und die beiden haben das Rennen dann tatsächlich gemacht. Ja, Murray war nach 3 Kilometern, würde ich sagen, vorne dran und hat das Rennen dann klar für sich entschieden. Auch der Silva ist noch vorbeigegangen und dann ging es eben um das Rennen um die deutsche Meisterschaft. Ein ganz spannendes Duell zwischen Jonas Schomburg und Valentin Wernz, die sich dann anfingen zu belauern, ja, auch geguckt haben, kommt da noch wer? Da kam auch Maximilian Schwedz von hinten, aber den haben sie auf Abstand halten können. Und dann ging es eben auf einen knallharten Sprint auf der Zielgeraden. Und jeder, der mal wirklich sprinten musste, das ist ja so, Triathlon machst du für dich als Breitensportler und teilst dir deine Kräfte gut ein. Und ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wie das wehtun muss, da nochmal so einen Sprint hinzulegen.
Das ist halt, ich meine, wer kurze Stunts macht, Augen auf bei der Berufswahl, da weiß man, dass das öfter mal vorkommen kann. Ja. Ne?
Ja, und
unfassbar muss das sein.
Ja,
Willensstärke.
Ja, Willensstärke. Ne? Valentin Wernz zieht das Ding eben durch, ja, ist dann also für seinen einen Verein in seiner Ligamannschaft unterwegs, für seinen anderen Verein in der Wertung der deutschen Meisterschaft und ja, ich sag mal, es war ein tolles Spektakel, es war tolle Werbung für den Triathlonsport, aber ich bleib bei meiner Meinung, eine deutsche Meisterschaft muss eine deutsche Meisterschaft sein, primär, da muss dann auch mal alles andere hinten anstehen. Es gab auch viel Kritik, wie gesagt, von uns, vom Fernsehen, von anderen Triathlon-Medien im Vorfeld übrigens, weil es waren keine anderen Triathlon-Medien da, ja, es war das Fernsehen da, es waren die Agenturen da. Aber das zeigt auch diesen Stellenwert einer deutschen Meisterschaft. Ich weiß noch früher, da waren deutsche Meisterschaften, die waren ein Jahreshöhepunkt. Das ist ja komplett wegerodiert über die vergangenen Jahre. Wir waren das einzige Triathlon-Medium, was wirklich da war. Ja, nicht mal das DTU-Verbandsblatt war da. Es war einfach nichts. Ich glaube, man musste das dieses Jahr so machen. Wir wissen auch, die Triathlon-Bundesliga ist Sport auf allerhöchstem Niveau.
Ja, das ist ja auch spektakulär.
Ja.
Das ist ja gar nichts dagegen einzuwenden. Ja. Also ganz im Gegenteil. Ne? Das ist ja das, wo man sich eigentlich fragt, wenn man das im Fernsehen zeigt, wenn man das geil aufbereitet mit coolen Kameras und so weiter, dann ist das ja mega interessant.
Also ich glaube,
so oder so, viel, live ja auch, total.
Ja, ja. Ich glaube, es wäre viel, viel interessanter, wenn es wirklich um die Athleten, um die Heroes gehen würde und nicht um eine Platz Ziffer-Addition, wo am Ende wieder das EJ-Team Buschhütten gewinnt, wie schon seit, ich glaube, 2011 oder 2012 durchgehend, durchgehend bei Männern und Frauen. Ja. Also das ist schwierig. Das ist so, unter Triathlon versteht man was anderes und dieses künstliche Format da jetzt reinzutragen, das hat, wie gesagt, auch zu Kritik vom Fernsehen, von Triathlon-Medien, von uns, auch von anderen Verbänden geführt. Ja, die Schwimmer konnten das überhaupt nicht verstehen, was die Triathleten da tun. Mhm. Ja. Und man hätte jetzt die Chance gehabt, eine deutsche Meisterschaft wieder zu zelebrieren und zu feiern. Und so war es immer irgendwie Triathlon-Bundesliga mit deutscher Meisterschaft. Es gab dann zum Glück auch eine vernünftige Siegerehrung für die deutschen Meister und so. Das war alles fein, aber ich finde, man hat so eine Chance verpasst, deutsche Meisterschaften wieder groß zu machen. Mhm. Ja. Man hätte ja auch drüber nachdenken können, da es ja auch die Jedermann-Rennen am Vormittag gab, da auch eine deutsche Altersklassenmeisterschaft zu machen, die jetzt am Wochenende in Bremen stattfindet. Ja, das ist, Es ist schwierig. Natürlich ist da eine gewaltige Expertise gewachsen, was die Liga betrifft, die Veranstaltungsformate. Das ist alles hochprofessionell. Da steht hinter manchen Weltcuprennen nichts dahinter. Das ist durchgetaktet bis zum Gehtnichtmehr. Es sind die Top-Athleten da. Aber dieser Charakter des Triathlons, der wird immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und letztendlich findet ja auch eine Abstimmung mit den Füßen statt. Ja, die Medien kommen da nicht hin. Es sind lokale Medien, die darüber berichten. Wenn wir darüber berichten, über Liga-Ergebnisse, dann wissen wir alle, und das hören wir auch von anderen Triathlon-Medien, das wird ja nicht geklickt, es wird ja nicht gelesen, es wird ja nicht konsumiert, ne? Weil es einfach so immer das Gleiche ist und die eigentlichen Helden nicht wirklich zelebriert werden, weil es immer eher um die Mannschaften gibt und da ja auch dieses, das Bayern München des Triathlons, die machen einen guten Job, für sich gesehen da in Buschhütten, sie dominieren das seit Jahren, aber dadurch entsteht natürlich eine absolute Zweiklassengesellschaft und die macht es dann eben auch für alle anderen uninteressant. Ja. Und natürlich ist das Ganze interessant, auch den Nachwuchs an hochklassige Rennen auf kurzen Distanzen ranzuführen, aber wie gesagt, die Problematik, wir finden keine Veranstalter für diese Liga, die spricht ja auch Bände. Ne?
Ja, stecke ich zu wenig hinter Politik und Geld.
Ja, wir haben das Ganze ja auch begleiten lassen durch einen Blogger, durch Florian Teichmann dieses Jahr bei uns auf der Website. Aber auch da kommen dann so Statements wie, das steckt ja in der Vermarktung noch in den Kinderschuhen. Ja, die Triathlon-Bundesliga geht im nächsten Jahr in ihre 25. Saison. Und seit 25 Jahren merkt man eigentlich, es funktioniert nicht so, wie die Ligamacher es mit großem Ehrgeiz gerne wollten. Und da muss man sich als Verband dann wirklich mal die Frage stellen, kann diese Liga der einzige Weg sein, wie wir in diesem Lande die Kurzdistanz promoten? Mhm. Ja, die Top-Athleten natürlich, die starten auf internationaler Ebene. Auch da hat es ja zu einer Inflation der Rennen geführt. Wir haben viele Weltcups, wir haben die WTS mit 8 Rennen. Da ist natürlich der Wettkampfkalender auch enorm schmal, wo noch Möglichkeiten sind. Der deutsche Sommer ist kürzer als der auf den Bermudas und in Abu Dhabi, wo die WTS-Rennen stattfinden. Ja, mir fehlt da so ein bisschen der Wille der DTU, das Kernformat, weil die meisten Triathleten machen ja tatsächlich kurze Distanzen, das Kernformat auf das höchstmögliche Level zu heben und den deutschen Athleten, und das ist das, was ich so traurig finde, den deutschen Athleten auch die Möglichkeit zu geben, mit einem Siegerbanner der deutschen Meisterschaften als Erster durch ein Ziel zu laufen. Tja. Ja, das ist wirklich ein Vorwurf, den ich der DTU mache. Eigentlich müsste man sich bei Valentin Wernz entschuldigen.
Wow.
Ja. Ich meine, er hat ein geniales Rennen gemacht, aber so ein bisschen, er hätte so verdient gehabt, da wirklich als Erster durchs Ziel zu laufen. Ne? Und ja.
Wie sehen das denn die Athleten?
Manche Athleten sehen es so hinter vorgehaltener Hand. Aber wie ich schon sagte, die Lobby der Liga ist verdammt stark. Da gibt es diese ganzen Teamchefs, die sind sich alle untereinander einig. Die glauben, sie machen das bestmögliche Produkt für den Triathlon-Sport, aber sind auch wenig zugänglich. Ja, ich habe diese Diskussion schon vor 10 Jahren geführt, wo ich gesagt habe, hey, es funktioniert ja nicht so richtig. Ja, weder wir noch unsere Zielgruppe noch andere Medien überregional springen drauf an. Da war ja immer so die Ambition, das muss in der Sportschau kommen und so weiter. Aber man ist da so, so weit von entfernt, und es ist so ein Stillstand der öffentlichen Wahrnehmung. Nicht der Organisation und nicht der Leistungsfähigkeit. Das ist alles unbestritten, das ist grandios. Aber diese öffentliche Wahrnehmung der Triathlon-Bundesliga wird nicht besser, sodass man sich wirklich als Verband fragen muss, wie gehen wir mit dem schnellen, spektakulären Triathlon auf den kurzen Distanzen in Zukunft um? Kann die Liga das Einzige sein?
Ja, das ist ein ganz schönes Fass.
Es ist ein Riesenfass, ja. Es ist ein Riesenfass. Und es lässt sich auch nicht von heute auf morgen lösen. Ich glaube, mit Berlin hätte man andere Akzente setzen können. Ja, aber ich sehe auch, das Ganze hat gut funktioniert. Es war Werbung für den Triathlon-Sport mit eben ein paar Makeln, die einfach in der Struktur des Ganzen liegen. Ja, wo ich als Triathlon-Fan, der ich ja bekennenderweise auch bin, wo ich ein bisschen traurig bin, dass man da nicht mehr rausgeholt hat, weil, wie gesagt, dieses Liga-Format außerhalb der Liga-Szene wenige Leute kickt. Ja. Wir sind gespannt. Ja. Ich sag alle Jahre wieder, ich bin offen für alle Diskussionen. Und ich kann nur sagen, auch die Schwimmer haben nicht ihre DMS in Berlin gemacht. Und auch da gibt es die gleiche Problematik, die deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen. Da gibt es dann die Vereine, die sich leisten können, die dann irgendwie eine Ungarn-Truppe einkaufen und das dominieren. Da gab es viele Diskussionen in den letzten Jahren. Ja. Die Schwimmer haben ganz klar gesagt, wir wollen deutsche Meisterschaften, die es ja als deutsche Meisterschaften zelebrieren, anders als in der Vergangenheit, schreiben wir sie nicht international auf. Und ja, auch da hat man dann wieder andere Problematiken. Da hast du dann die Topstars, die gerade verwöhnt sind, die gerade von der WM kommen, ja, für die das ein Pflichtprogramm ist. Und Florian Wellbrock als Weltmeister 1500 Meter verzieht keine Miene nach dem Zielanschlag und versteht es so wenig, dass er jetzt auch mit in der Verantwortung ist, diesen Sport attraktiv darzustellen und auch sich attraktiv darzustellen, potenzielle Sponsoren und so. Wir wissen alle, 1500 Meter am Anschlag zu schwimmen. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, wenn man die unter 15 Minuten
das
schwimmt.
Das wissen wir nicht. Wir wissen das aber wir nicht. Das Anschlagding, ja. Das
ja, ja. Aber manche verstehen es, ja. Und es ist seit Jahren auch ein Problem der deutschen Schwimmmeisterschaften. Es ging in der Vergangenheit immer, anders als in diesem Jahr, um den nächsten Schritt für die Nationalmannschaftsschwimmer. Die mussten sich bei diesen Events für die EM oder für die WM oder auch mal für Olympia qualifizieren. Und es ging nur darum, Norm ja oder nein. Der Titel ist relativ irrelevant. Und jetzt, du hast wieder gesehen, es freuen sich die überraschenden Titel holen, auch gegen die Arrivierten, ja, die ihren Höhepunkt gerade hatten. Ja. Jemand, der jetzt bei der WM war und dann noch eine DM schwimmen muss und die mit klarem Vorsprung gewinnt, der freut sich nicht. Und das ist schade.
Ja, das ist tatsächlich schade, weil, also, es ist ja unabhängig davon, aber gut.
Ja.
Letztendlich kann das ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich freut oder nicht. Gibt ja auch genügend Beispiele auf anderen Distanzen,
ja,
wo man auch so oder so reagieren kann.
Ne? Ja, ja.
Gibt es gar nicht mehr bei den Age-Groupern. Ich meine, wie viel laufen da durchs Ziel und ärgern sich irgendwie, machen erstmal die Uhr aus, gucken nach unten und sind genervt von ihrer Zeit, anstatt einfach mal
ja
ein bisschen mehr Spaß. Aber um Spaß geht es bei denen natürlich nicht, da das ist deren Leben und so.
Ja, ja,
ja. Ja, schwierig.
Ja, ich meine, ja, also letztendlich, ich merke auch, dass eine große Befindlichkeit auch aus dem ganzen Liga-Wesen uns gegenüber und umgekehrt. Wir sind offen für Gespräche, wir wollen ja alle nur das Beste für den Sport. Ne? Und ja, vielleicht tut sich jetzt mal was. Ja, man muss letztendlich sagen, eine so große Bühne hatte der Kurzdistanz-Triathlon-Sport auf nationaler Ebene echt nie. Und das war schon spektakulär. Ja? Mhm. Also dieses Stadion, ich kenne die Stadien von Weltmeisterschaften, von Olympischen Spielen, das war schon auf allerhöchstem Niveau, ja, das ja, muss cool man sagen. Das war ja echt, und das Ganze live im Fernsehen, also ja, wir hoffen auf eine Neuauflage der Finals, wo auch immer sie stattfinden. Ja, im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich schwierig, weil alle Verbände unterschiedliche Quali-Zyklen haben für die Olympischen Spiele und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre, das Ganze nach den Olympischen Spielen noch zu machen. Irgendwie vielleicht so wie Welcome Back, unsere Helden.
Kann auch funktionieren. Ne? Ich kann mich daran, das knüpft jetzt eigentlich so ein bisschen an das nächste Thema an, was wir haben. Ich kann mich an das erste Rennen von Jan Ulrich erinnern, als er damals in 2003 überragend nicht gewonnen hat, aber mit dem Bianchi-Team halt ganz, ganz, ganz so knapp wie nie Zweiter wurde. Der hat seinen ersten Auftritt, als er wieder in Deutschland war, bei der Nacht von Hannover gegeben. Ein eigentlich unbedeutendes also es wird jetzt wieder, aber ein kleines Kriterium, was auch Tradition hat und immer schon gut besucht war, da haben angeblich haben über 100.000 Leute an der Strecke gestanden, in Fünferreihen, um Jan Ulrich zu sehen. Ne? Das war für den eigentlich sportlich auch unbedeutend, aber ne, das ist das genau oder so, ne? Von einem großen Event wiederkommen und dann den Hype mitnehmen, die Leute noch einmal glücklich machen, dass man sich gezeigt hat, so
ja, ja,
für die Fans.
Ja,
ja,
ja, du erwähntest Jan Ulrich.
Ja.
Radsport und Doping und jetzt schließen sich die Kreise zum Triathlon.
Ja.
Wir haben einen neuen Dopingfall, der eifrig diskutiert wird in der Szene. Ja, beginnen wir erstmal mit den Fakten. Es geht um einen 24-jährigen Österreicher, der in Österreich, auch anders als in Deutschland, eigentlich gleich namentlich auch von den Anti-Doping-Behörden erwähnt wird. Mhm. Es geht um Florian Lienhardt, der zweimal Staatsmeister war im Cross-Triathlon, verschiedene Rennen gewonnen hat, also kein ganz unbedeutender Athlet, der in diesem Jahr wiederum bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Cross-Triathlon, bei einem anderen Triathlon, der einen Monat später stattgefunden hat, oder einen halben Monat, es geht um zwei Rennen am 25. Mai und am 9. Juni, zweimal mit einer positiven EPO-Probe, also einer positiven Dopingprobe auf die Substanz Erythropoietin aufgefallen ist. Ja, also das die Ausdauersportdroge Nummer 1, ja, die eben zur Mehrproduktion roter Blutkörperchen führt und damit eben einer besseren Sauerstofftransportfähigkeit des Bluts mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die das natürlich hat. Ja, das ist hoch gefährlich. Ja, und da gibt es also diese beiden positiven Proben auf EPO aus dem Mai und Juni. Und jetzt gibt es erstmal eine Entscheidung der österreichischen Anti-Doping-Rechtskommission, die gesagt hat, dieser Athlet wird jetzt erstmal suspendiert. Ja, also er ist noch nicht gesperrt und so weiter, weil er sich das Hauptverfahren jetzt anschließt. Aber dieser Athlet ist erstmal vom Wettkampfbetrieb ausgeschlossen, weil wir einfach diese beiden positiven Proben da haben. Ja, zum Umfeld des Athleten ist bekannt, sein Vater war dreifacher österreichischer Staatsmeister im Straßenradsport, hat dreimal bei Olympischen Spielen teilgenommen, hat eine Bronzemedaille im Team bei der Zeitfahr-WM gewonnen, also Radsportfamilie. Vater und Sohn arbeiten auch noch in der Fahrradbranche, Fahrradindustrie. Und der Athlet, und da gibt es jetzt einige Brücken nach Deutschland, wurde trainiert von einem ehemaligen österreichischen Nationaltrainer im Skisport, der in dieser ganzen Operation Aderlass, sprich das Erfurter Dopinglabor oder Erfurter Dopingpraxis aufgeflogen ist oder damit im Zusammenhang stand. Und von Erfurt nicht weit entfernt ist auch Halle. Er ist für das zweite, für ein hallensisches, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Team in der zweiten Triathlon-Bundesliga gestartet, die auch die zweite Triathlon-Bundesliga gewonnen hat.
Tjo.
Ja, das sind erstmal die erschütternden Fakten, ne? Und jetzt geht's natürlich los. Die österreichische Anti-Doping-Rechtskommission hat das Ganze eben öffentlich gemacht, das tun die per Pressemitteilung, sehr proaktiv, anders als in Deutschland, wo das immer erstmal noch so ein bisschen im Verborgenen läuft, bis dann irgendwann teilweise auch, wenn es um Nicht-Profis geht, auch unter Ausschluss der Namensnennung, sowas zumindest in der Vergangenheit im Triathlon stattfindet. Aber hier hat die Rechtskommission gestern eine Pressemitteilung rausgegeben, wo eben der Athlet auch namentlich erwähnt ist. Und der hat gestern Abend dann auch auf Facebook ein Statement abgegeben.
Mhm.
Ja, eigentlich erhitzen sich die Gemüter jetzt an diesem Statement.
Ja, also letztendlich ist es das Gesamtpaket, glaube ich. Ne? Ja, wo soll man denn da anfangen? Also ich meine, wir haben das hier auch, wir haben ja auch öfter schon darüber gesprochen, über das Thema. Man braucht jetzt nicht sonderlich überrascht sein, dass es irgendwann mal einen Triathleten trifft. Ne? Weil warum sollte Triathlon anders sein als andere Sportarten? Treffen ist da das falsche Wort eigentlich, weil das man muss sich ja darüber freuen, dass jemand erwischt wird, wenn er bescheißt, um es mal so zu sagen. Und ja Gott, diese Dreistigkeit wundert mich eigentlich fast immer wieder. Man sagt ja eigentlich so, bei Wettkämpfen lassen sich nur die ganz Blöden erwischen. Das ist jetzt zweimal so, kann ich ja auch nicht beurteilen. Keine Ahnung, ich habe noch nie weder mit jemandem, der dopt, gesprochen. Und auch nicht mit Leuten, die das organisieren, die sagen, ja, so und so musst du es machen, damit es nicht auffällt.
Ja. Ja. Also die erste Resonanz ist ja meistens abstreiten. Ja,
aber das ist ja auch alles Quatsch. Also ich meine,
in diesem Fall war es jetzt so, der ist zweimal kontrolliert worden, er wusste ja, er hat EPO genommen, das ist ja nicht irgendwo in der Zahnpasta drin gewesen, wie wir es auch schon mal hatten, sondern er wusste, er ist kontrolliert worden, nachdem er sich unerlaubte Mittel zugeführt hat. Er musste damit rechnen, dass es kommt, und von daher hat er gestern gleich gestanden.
Ja.
Aber auch so lapidar, ich habe einen Fehler gemacht und ich denke aber schon wieder an die Zukunft und ich arbeite mit den Behörden zusammen und tut mir leid und ich bin immer wieder da.
Genau, und rückblickend würde ich es auch nicht mehr machen.
Ja, ja.
Ne? Da denke ich immer so, ja, was denn rückblickend? Mhm. Also nachdem du jetzt den ganzen Stress bekommst, würdest du das nicht mehr machen? Oder was hat zu dieser Erkenntnis geführt? Oder dass das vielleicht ungesund ist? Oder dass man Leute belügt und andere um Siege betrügt? Oder was ist die Erkenntnis, dass man sagt, das würde ich jetzt nicht mehr machen? Aber vorher fand ich, es war eine gute Idee.
Genau,
ich war ein Tick zu ehrgeizig, oder was hat er geschrieben?
Ja, ja.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Ja, das kann man wohl so sagen. Ne? Und letztendlich kann einem nur davor grauen, dass er wirklich wiederkommt, weil wir wissen, dass diese ganzen Diskussionen um um Michael Weiß, um Lisa Hüttaler, die ja wirklich eine der allergrößten Betrügerinnen in der Triathlon-Doping-Geschichte ist, ja, oder in der Triathlon-Geschichte. Die kommen wieder und die erleben danach einen Spießrutenlauf und stehen da irgendwie drüber, merken aber gar nicht, welchen Schaden sie der Sportart dadurch zufügen. Ja, und letztendlich, so passiert es ja auch auf Facebook, es gibt viele Appelle so nach dem Motto, okay, wir möchten dich aber nie wiedersehen. Ja, komm bitte nicht zurück. Ja, und ja. Die Rechtslage ist so, er dürfte irgendwann zurückkommen. Wie gesagt, es gibt noch überhaupt kein Strafmaß und so weiter. Er dürfte irgendwann zurückkommen, wäre startberechtigt. Ja, so ist das Rechtssystem. Und das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich das antun will. Aber er muss eben auch die Verantwortung haben und darüber entscheiden, kann ich das der Sportart antun? Ja, oder,
ja, ich glaube, da sind die Athleten sich selber näher als,
ja,
als der Sportart.
Wer so wenige Skrupel hat, das einmal zu tun, der, ja, der steht dann auch da drüber am Ende, meinst du?
Ja. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist es. Ich kann es mir auch nicht erklären, wie man da noch Freude dran haben kann. Mhm. Und zum, also auch da kann man wieder unterschiedlicher Meinung sein, ob man dann Athleten, die quasi bestraft wurden, die ihre Strafe abgesessen haben, die regulär wieder starten dürfen, alles mhm. okay, finde ich. Muss man auch, das sind die Regeln und an Regeln muss man sich halten. Und wenn die Verbände sagen, das muss so, dann da muss man das akzeptieren. Ich muss mich aber nicht hinstellen und mich mit solchen Leuten in die Arme fallen oder ihnen gratulieren zu ihren Siegen. Das bleibt ja jedem selbst. Und das ist, gibt's ja nun mal im Triathlon, dass es da Sportler gibt, die sagen, das mache ich nicht. Ich will nicht und ich will die das auch weiterhin wissen lassen, dass ich das nicht richtig finde, dass die hier weiter starten. Das kann ja jedem selber. Also das aber das mir persönlich, also das ist meine eigene Meinung, ist das lieber als das, was man in der Leichtathletik zum Beispiel beobachtet hat. Also bei den, wann war es bei Usain Bolt, bei der letzten WM war es, ne? Oder was bei wann war es, wo er Zweiter geworden ist hinter Catlin? Jetzt gefährliches Halbwissen. Der mehrfach gedopt war und auch verurteilt und immer wieder wieder an Start war und der gewinnt das jetzt und die Leute fallen ihm um den Hals und gratulieren ihm zu seinem Sieg. Und ja, da würde ich jedes Mal.
Die WM vor zwei Jahren,
ja. Ja, und da würde ich jedes Mal denken, so warum gratuliert ihr dem? Genau das gleiche bei der Tour de France. Wenn ich genau weiß, die Leute, die da vor mir sind, so.
Ja,
oder wieso gucke ich die noch weiter an? Das kann für mich nur bedeuten, irgendwie so, ne, ich mach lieber nicht zu viel Action, damit es mich nicht vielleicht irgendwann hinten rum trifft. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich kann wirklich, vielleicht bin ich da auch viel zu naiv oder so, aber wenn ich ein sauberer Athlet wäre und ich wüsste, da ist, kommt jetzt der, der mir meinen, weiß was ich, meinen zweiten Platz bei Olympia geklaut hat oder wie auch immer, weil der da hätte nicht starten dürfen.
Das, ja, auf die,
mit
auf
Verachtung müsste man, also wirklich ganz, ganz schlimm, schlimme Gedanken hätte ich da, wenn ich so einen treffe. Den kann ich nicht die Hand geben. Den kann ich nicht gratulieren.
Das gab es ja gerade bei der Schwimmweltmeisterschaft, ja, Sun Yang, 1500 Meter.
Ja.
Da steht ja momentan im Raum, der soll ja bei einer Dopingkontrolle sollen er oder seine Bodyguards, die er offensichtlich hat, nach der Kontrolle die Flaschen mit dem Hammer zertrümmert haben. Und das Ganze ist anhängig beim CAS, beim Internationalen Sportsgerichtshof in Lausanne. Die Entscheidung fällt im September. Da es aber keine Entscheidung gibt, war der startberechtigt jetzt bei der Schwimmweltmeisterschaft, ist Weltmeister geworden. Und der zweite, McHorton, ich glaube, es war nach dem 400-Meter-Rennen, der ist aus Protest nicht aufs Treppchen gestiegen, hat ihm nicht die Hand gegeben. Die beiden hatten auch vorher schon Querelen. Ja. Und hat also da quasi einen stillen Protest gegen das, dass er überhaupt starten durfte, gemacht. Vielleicht bekommt er irgendwann noch seine Goldmedaille, weil Sun Yang im Nachhinein gesperrt wird wegen der Geschichte. Das weiß man aber noch nicht. Und er hat dann auch es vermieden, auf gemeinsamen Zielfotos aufzutauschen und hat dadurch ein klares Zeichen gesetzt. Und der Schwimmweltverband mahnt ihn ab. Also nicht Sun Yang, sondern McHorton, weil der Schwimmweltverband der Auffassung ist, dass solche Meinungsäußerungen nicht Bestandteil einer offiziellen Zeremonie der Titelkämpfe sind. Man muss wissen, der Schwimmweltverband hat starke Sponsoren aus China, richtet Rennen in China aus. Es ging dann noch weiter. Nach dem nächsten stillen Protest eines Kanadiers hat Sun Yang dem Kanadier nach der Siegerehrung dann vor laufender Kamera gesagt, I'm a winner, you are a loser. Ja, dann hat auch Sun Yang seine Abmahnung bekommen. Und eine US-Brustschwimmerin, die auch öffentlich Stellung bezogen hat, wurde disqualifiziert. Also Ja, ja, manche Trainer sagen, die hat nichts anders gemacht als andere. Beim Buschschwimmen gibt es so ein paar sehr große Feinheiten, die nur unter Wasser zu beobachten sind. Warum man sie bei ihr beobachtet hat, wenn doch die ganze Weltspitze das macht. Ja, alles Bestandteil von Diskussionen. Aber da war es eben so, dass Athleten protestiert haben und dafür bestraft wurden.
Ja, ne? Wobei man da auch wieder sehen muss, das weiß ich jetzt, so tief stecke ich da nicht drin, für was ist er bestraft worden? Für seine Äußerung oder vielleicht, wenn er, also sagen wir mal so, wieder sind wir wieder beim Thema Regeln, wenn das Prozedere vorsieht, dass nach der Medaillenübergabe alle zusammen auf das Podest steigen, auf das erste, und das Teil der Zeremonie ist, an die man sich als Athlet halten muss, muss man sich daran halten. Ja. Man muss ihm nicht garantiert nicht die Hand geben, weil dazu kann man nicht gezwungen werden, glaube ich.
Das Prozedere ist tatsächlich so, aber erst einen Tag nach diesem Event, da hat man nämlich die Regeln entsprechend so angepasst.
Okay, ja, weil das hätte ich nämlich gedacht jetzt, weißt du, das sagt irgendwie so, das ist ja auch klar so, dass du, weißt was ich, dass du bei Olympia keine politischen Botschaften zeigen darfst und so weiter, solche Geschichten. Passt ja dem einen oder anderen auch nicht, verständlicherweise, aber das ist dann halt so. Da muss man sich, wenn man da mitmachen will, muss man sich an die Regeln halten. Wenn die Regeln sagen, du musst aufs Podest, dann muss man aufs Podest. Sonst kann ich keine Medaille kriegen. So einfach ist das. Aber trotzdem muss man den dann nicht umarmen und sagen, hey, du bist ein cooler Typ.
Mhm. Ja. Aber zurück zu dem aktuellen Dopingfall. Wir haben eben über den neuen Fall von Florian Lienhardt gesprochen. Wir haben über Lisa Hütterer gesprochen. Wir haben über Michi Weiß gesprochen. Das sind jetzt drei Österreicher. Wir brauchen nicht so weit über die Grenze gucken. Es gibt die Diskussion in Deutschland auch. Stefan Schumacher, nachweislich mehrfach gedopt, mit einem sehr lapidaren Umgang auch, wird für Deutschland oder für sich, wenn ich so die Nationalmannschaft, wird als Trainer ein Profi auf Hawaii starten, ist einer von derzeit 12 qualifizierten Männern. Das steht auch in unserer Übersicht über die Athleten so drin. Ja, es gibt zu jedem Athleten eine kleine Vorgeschichte, das ist halt seine. Ja, und auch dagegen gibt es Proteste, dass wir das so machen. Ja, auch von seinem Trainer haben wir gerade eine Mail bekommen, das werden wir alles nochmal etwas intensiver besprechen, wie wir damit umzugehen gedenken. Aber es ist eben kein österreichisches Phänomen. Sehr interessant finde ich aktuell die Diskussion. Natürlich ging das los, als wir die Meldung gestern veröffentlicht haben. Natürlich wieder ein Österreicher. Aber dann kamen auch Stimmen, ja, vielleicht ist es aber auch so, dass wir genauer hingucken in Österreich. Ne? Keiner weiß es. Ja, also das,
Also das liegt mir auch, es ist völlig, liegt mir völlig fern, sowas zu sagen.
Ja. Operation Adalas, es geht um Erfurt, eben. Das ist in Deutschland. Ja, genau. Und das ist ja nicht nur, dass da nur Ausländer hinfahren. Ja, also, Wir wissen alle, es wird auch zukünftig Doping geben, es wird auch Doping im Triathlon geben und irgendwann wird die nächste Bombe platzen und wer weiß in welchem Land.
Ja, ist ja auch völlig unerheblich.
Ja.
Da geht es ja wirklich nur um Sport.
Ja. Aber das sehen eben auch viele, die österreichische Handhabe ist da anders, da wird sofort der Name genannt und da wird nicht lange um den heißen Brei geredet und das geht jetzt seinen Weg. Ja, und dann ist eben auch mit Spannung abzuwarten, was hat das für Auswirkungen auf Vereine in Deutschland, die jetzt vielleicht um Preisgeld betrogen sind und so weiter in der Ligawertung. Wie weit wird da rückwirkend gesperrt? Das muss man jetzt alles sehen.
Ja, das wird sehr spannend. Ne? Also das zieht natürlich einen riesen Rattenschwanz hinter sich.
Ja,
ne? Dann, und wie weit gehst du dann auch zurück? Also, oder auch hat das dann finanzielle Konsequenzen und so weiter? Da stecke ich ehrlich gesagt nicht tief genug drin, aber das gibt es ja eigentlich bei jedem Dopingfall, ne? Dass du das hast, was ist mit den Preisgeldern? Werden die dann quasi eingefroren, musst dir die zurückzahlen? Also bei allen Geschichten kriegt die dann, also ich meine, klar, eine Medaille kannst du nochmal schnell in die Post packen und irgendwie da hinschicken. Sehr unwürdig, aber dann ist das nochmal so, aber alles andere, entgangene Medienzeit, Sponsoren, Preisgelder.
Ja, das war das dritte große Thema des heutigen Tages. Ja, heute eben nicht mit unseren Standardrubriken, weil wir einfach drei große Themen hatten. Zwei aus unseren persönlichen Erlebnissen, eins aus den aktuellen Geschehnissen, die sich da gestern dann aufgebaut haben. Ja, damit wären wir durch für heute. Ne? Mit einem bunten Einblick in drei Themen, die irgendwo im Triathlon große Bekanntheit haben, aus positiven und negativen Gründen.
Ich beschäftige mich jetzt wieder mit dem Positiven, wenn wir durch sind. Positiven, lassen wir das.
Ja, ich halte hier mal ein bisschen die Stellung bei der Nachrichtenlage und freue mich jetzt auch auf ein paar Tage Alltag, nachdem wir alle so viel unterwegs waren jetzt. Ne?
Ja.
Und dann geht es ja auch bald wieder los. Mein nächstes Event vor Ort ist Nizza.
Ja. Da werde ich nicht vor Ort sein. Mein nächstes Event vor Ort ist, muss ich gerade überlegen, ist das so? Hawaii, glaube ich.
Hawaii.
Ja. Ja. Da war doch noch was.
Da war doch noch was. Wir sind schon im August, ja.
Ja. Es geht los.
Wir werden uns auch diese Woche noch oder spätestens nach der Druckabgabe dann sehr intensiv beschäftigen, wie wir jetzt unser Hawaii-Special aufziehen und so weiter.
Ja, auf jeden Fall. Die große, vorher kommt ja noch Triathlon 174, also die übernächste Ausgabe, die im Handel erhältlich ist, wieder mit der großen Hawaii-Vorschau natürlich. Ne? Da wird das berühmte, von mir so geliebte Mitschnackerwissen wieder stattfinden, dass man genau weiß, wer hat welche Chancen. Und das ist jedes Jahr wieder die große Frage. Und der Kreis wird immer größer, derjenigen, die wirklich top drauf sind.
Ja. Ja.
Wir werden sehen.
Wir freuen uns auf die nächsten Wochen auf jeden Fall.
Ne? Immer.
Und in dem Sinne machen wir weiter. Denkt dran bitte, triathlonabo.de, wenn ihr auf Hawaii auch mitschnacken wollt oder rund um Hawaii. Und anssonsten sagen wir für heute Tschüss aus dem sonnigen Hamburg. Genießt die Schlussphase der Saison hierzulande. Wir sind nächste Woche wieder am Start mit dann einem Überblick über viel, viel mehr Themen als die drei großen, die wir heute hatten. Bis dann.
Bis dahin.
Ciao, ciao.